Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Jede Menge Post bekommen derzeit Kundinnen und Kunden von Banken und Sparkassen. Darin werden sie aufgefordert, Gebühren zuzustimmen, teils auch in einem sehr direkten Ton. Auslöser dafür ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom April, über das wir gleich sprechen werden. Und das auch klar machte, Millionen Kundinnen und Kunden haben jahrelang zu viel Gebühren für ihr Bankkonto gezahlt. Bankgebühren sind unser Thema heute im Marktplatz, wie man unberechtigte zurückfordert, wie man neue, auch kostspielige Verwahrentgelte für große Spareinlagen umgeht und wie ernst man Kündigungsdrohungen von Geldinstituten nehmen sollte. Diese und andere Fragen wollen wir klären in den kommenden anderthalb Stunden und dazu habe ich eingeladen Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er ist dort Abteilungsleiter für die Bereiche Altersvorsorge, Banken, Kredite und heute zugeschaltet aus Stuttgart. Schönen guten Morgen, Herr Nauhauser.
Guten Morgen, Frau Bahner.
Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest. Sie ist dort Projektleiterin für verschiedene Finanzthemen, unter anderem auch zuständig für den Girokontenvergleich von Finanztest. Heute zugeschaltet aus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bahner.
Und zugeschaltet aus Frankfurt ist uns der Finanzjournalist Christian Kirchner, der die Bankenwelt schon viele Jahre beobachtet, für die Zeitschrift Kapital, seit 2 Jahren auch als Geschäftsführer und Autor für das Portal finanzszene.de, das fast täglich ein Newsletter zu Finanzthemen herausbringt. Schönen guten Morgen nach Frankfurt.
Guten Morgen.
Wir wollen jetzt zum Start der Sendung und jetzt nochmal das Urteil genauer anschauen, von dem ich eingangs sprach. Schweigen ist keine Zustimmung. Zu diesem Schluss kam der Bundesgerichtshof im April und kippte die gängige Praxis der Geldinstitute, die bis dato Geschäftsbedingungen, auch Kontogebühren einfach ändern konnten, wenn der Kunde, die Kundin nicht innerhalb von 2 Monaten widersprach. Dieses Urteil wurde ja als bahnbrechend gefeiert von vielen. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sehen Sie das auch heute noch so?
Ja, durchaus, denn der BGH hat jetzt entschieden, dass man eben weitreichende Vertragsänderungen nicht einfach so durch Schweigen zustimmen kann. Also wir haben ja ganz viele Girokonten beispielsweise, die waren kostenlos. Da wurden die Verbraucher damit geworben, dass sie ein kostenloses Girokonto für die Genossenschaftsmitglieder erhalten würden. Und das wurde eben über Schweigen als Zustimmung gewertet zu einem kostenpflichtigen Konto. Und das ist natürlich eine weitreichende Vertragsänderung und das geht so nicht. Der BGH hat schon erkennen lassen, dass durchaus Veränderungen in gewissem Rahmen zulässig sein können, auch über AGBs, aber eben so weitreichende Änderungen wie hier einen kostenfreien Vertrag zu einem kostenpflichtigen umzufunktionieren oder beispielsweise Verwahrentgelte einzuführen, wo vorher keine verlangt wurden, das geht halt nicht.
Also Banken müssen nun ausdrücklich die Zustimmung einholen von ihren Kunden und das Urteil kam ja auch zu dem Schluss, dass, oder man kann das Urteil ja auch so lesen, dass Bankkunden und Kundinnen nun eventuell auch einen Rückzahlungsanspruch haben. Die Frage ist, was ist denn jetzt ein halbes Jahr danach passiert?
Also viele Kunden und Kundinnen haben Rückzahlungsansprüche geltend gemacht. Allerdings, das muss man natürlich einräumen, nur eine kleine Minderheit, weil ganz viele Kunden und Kundinnen wissen natürlich nichts von ihren Ansprüchen. Wiederum viele andere haben auch gar keinen Grund, Ansprüche geltend zu machen. Die sind vielleicht auch mit den Leistungen der Bank zufrieden und zahlen die Entgelte einfach weiter und akzeptieren dann auch die neuen Bedingungen. Aber es gibt eben einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung, weil ja vielen dieser Vertragsänderungen ist quasi rechtlich der Boden entzogen worden. Und das nutzen die ein oder anderen Verbraucher und Verbraucherinnen auch eben, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Dürfen sie auch nutzen, ist ihr gutes Recht. Das hat der BGH eingeräumt. Und da sehen wir jetzt, dass das teilweise passiert. Aber das ist natürlich auch hier und da sehr zäh und auch gar nicht passiert, weil die Institute mauern, sie haben andere Rechtsauffassungen, sie kommen mit Einreden der Verjährung oder sie kündigen sogar und drohen mit der Kontokündigung, wenn die Kunden weiterhin auf ihre Rechte bestehen. Und da haben wir also noch keinen guten Umgang mit dem Urteil. Deswegen ist eben auch die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht BaFin dahinterher, hat auch kürzlich veröffentlichen lassen, dass sie da ein Auge drauf haben wird und ihre Erwartungshaltung an die Institute schon kommuniziert. Also da muss noch einiges passieren.
Wie man diesen Rückzahlungsanspruch prüft, darauf werden wir später noch genauer eingehen. Teilweise bekommen die Kunden aber jetzt ja auch so schon viel Post von ihrer Bank, teilweise auch die AGB 30 Seiten lang zugeschickt. Wie sollte man denn damit jetzt umgehen? Muss man das alles durchackern?
Das ist ein ganz großer Punkt. Also wir haben ganz viele Beschwerden, die sagen, ja, ich kriege jetzt hier nicht nur 30, das sind ja teilweise hunderte von Seiten. Bei der BW Bank beispielsweise, da sind das irgendwie 18 PDF-Dokumente, quasi neuerlei Bedingungen, die man eben einfach in einem Rutsch zustimmen soll. Und das ist für viele natürlich schwierig, weil der eine oder andere auch vermutet, ja, vielleicht versteckt sich da im Kleingedruckten ja wieder irgendeine neue Tücke, die man dann natürlich nicht akzeptieren will. Aber da kann ich insofern beruhigen, für die allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt natürlich ein gesetzlicher Rahmen. Also so ganz fiese Nummern dürfen da nicht auftauchen. Deswegen gibt es ja so ein BGH-Urteil wie das vom April.
Also da können sich Verwahrentgelt jetzt zum Beispiel nicht drin verstecken.
Ah, das kann sich durchaus da drin verstecken, für Neukunden beispielsweise. Insofern, ja klar, man muss das natürlich schon durchlesen, aber wenn da jetzt rechtswidrige neue Klauseln drin auftauchen, die Verbraucher benachteiligen, dann würde ja wieder die sogenannte AGB-Kontrolle greifen. Das heißt, diese Klauseln würden dann später vielleicht von einem Gericht wieder für rechtswidrig erklärt werden. Das heißt, da sind Verbraucher schon durch unser Gesetz, das die AGBs eben kontrolliert, relativ gut vorgeschützt, dass da jetzt ganz unfaire Klauseln in den Bedingungen drin stecken. Das heißt, für die Betroffenen ist das natürlich ärgerlich, wenn sie jetzt irgendwie 180 Seiten durchlesen müssen, aber wer es nicht lesen will und mit seiner Bank zufrieden ist, der kann das dann natürlich auch akzeptieren.
Frau Pallasch, Sie betreuen ja auch bei der Stiftung Warentest den Girokontenvergleich. Also Sie schauen sich die Gebühren der Banken, der Sparkassen ja ganz genau an. Sind denn da in den letzten Jahren viele Gebühren dazugekommen?
Es ist tatsächlich so, dass seit die Zinsen oder die Zinseinnahmen für die Banken wegfallen, viele Banken eben andere Einnahmequellen gesucht haben. Und gerade im Bereich der kostenlosen Girokonten ist in den letzten Jahren wirklich viel Bewegung drin. Da werden Kontoführungsgebühren, also monatliche Kontoführungsgebühren angehoben. Das ist ja auch das, was dazu geführt hat, dass es immer weniger Gratiskonten gibt. Es ist aber so, dass auch die Gebühren für einzelne Posten angehoben werden. Also zum Beispiel, was ganz deutlich teurer geworden ist, sind diese beleghaften Überweisungen. Also wenn man wirklich noch diesen Zettel ausfüllt und damit eine Überweisung veranlasst. Das kann tatsächlich bis zu 5 € pro Überweisung kosten, je nachdem, was man für ein Kontomodell hat. Aber auch bei den Gebühren für die Karten, also sprich für die Girocard oder die Kreditkarte, sehen wir, dass die Banken dort die Gebühren anheben. Das ist für den Einzelnen natürlich vielleicht nicht so viel. Und man kann auch darüber diskutieren, ob es wirklich angemessen ist, dass ein Girokonto kostenlos sein muss. Aber in der Masse ist es natürlich für die Banken eine Einnahmequelle, womit sie versuchen, zum Beispiel Einnahmen aus anderen Bereichen wiedergutzumachen.
Gibt es denn überhaupt noch Gratiskonten? Also eine der großen Direktbanken hat ja jetzt auch eine Gebühr für die Girocard eingeführt.
Wir haben in den letzten Test in unserem Septemberheft von Finanztest veröffentlicht. Wir haben tatsächlich noch eine Handvoll Banken gefunden, die ohne Wenn und Aber kostenlose Girokonten anbieten. Es gibt allerdings einige Banken, die bieten das mit Bedingungen an. Und es gibt auch eine gute Anzahl von Kunden, die in der Lage ist, diese Bedingungen zu erfüllen. Da rede ich zum Beispiel über einen festen monatlichen Geldeingang, zum Beispiel in einer Höhe von 700 €, von 1.000 €. Das ist je nach Bank unterschiedlich. Es gibt einige Genossenschaftsbanken, die wollen, dass man eben einen Genossenschaftsanteil kauft. Das ist überhaupt kein Problem, weil der ja sogar noch verzinst wird. Oder man soll eben noch andere Produkte bei der Bank haben. Also für denjenigen, der in der Lage ist, diese Bedingungen ohne weiteres zu erfüllen, sind diese Konten durchaus eine Alternative.
Und ist eine Bedingung auch, dass man Online-Banking macht?
Online-Banking ist tatsächlich eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Girokonto-Bereich. Die Banken stellen immer mehr auf online um, die Filialen werden geschlossen. Das haben wahrscheinlich auch alle beobachtet, dass vielleicht die Filiale um die Ecke jetzt nicht mehr da ist. Das Online-Banking ist auf jeden Fall eine Alternative, wenn man weniger oder Gebühren sparen will. Ich habe das gerade schon angedeutet, die beleghafte Überweisung ist also das Instrument, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Wir stellen auch fest, dass tatsächlich auch immer mehr ältere Kunden sich durchaus dann daran trauen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind durch die PSD2, durch die europäische Regelung besser geworden. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach möglich, sich in das Online-Banking reinzuhacken. Da gibt es eben andere Voraussetzungen und von daher nimmt das Online-Banking stark zu und ist tatsächlich eine Alternative, wenn man Geld sparen möchte.
Wobei man für eine Überweisung ja auch zum Überweisungsautomaten gehen kann in vielen Filialen.
Ja, in vielen Filialen, aber mit dem Filialsterben ist das natürlich so, dass die nächste Filiale vielleicht auch nicht mehr so gut erreichbar ist. Und von daher, der Trend ist auch nicht aufzuhalten. Das beobachten wir jedes Jahr, auch wenn wir die Banken im Bereich der Dispozinsen erheben. Es gibt unglaublich viele Fusionen und damit einhergehend auch das Schließen von Filialen. Von daher ist das grundsätzlich natürlich eine Alternative. Aber wenn man eben keine Bank in der Nähe hat, dann wird das schwierig.
Wir wollen jetzt noch mal schauen auf das BGH-Urteil, aus dem sie einen Anspruch ableitet, zu viel gezahlte, zu Unrecht erhöhte Bankgebühren zurückzufordern. Was raten Sie denn Ihren Finanztestleserinnen und Lesern da? Lohnt sich das?
Es kommt natürlich darauf an, was man für ein Konto hat. Es gibt natürlich jetzt, die Postbank war ja Gegenstand in dem Verfahren, um das es beim BGH ging. Die hatte eben früher ein kostenloses Konto und die Gebühren sind immer gestiegen. Von daher kann es sich tatsächlich lohnen. Wichtig ist aber, dass man eben erstmal schaut, betrifft mich das überhaupt? Das heißt, ich muss ja gucken, unter welchen Voraussetzungen oder wie habe ich damals das Konto eröffnet? Wie waren die Gebühren da? Wie sind sie gestiegen? Das muss ich alles natürlich in der Erfahrung bringen, bevor ich einen Erstattungsanspruch geltend mache. Wir stellen, um das zu helfen, natürlich auch Musterbriefe zur Verfügung. Erstmal, dass man überhaupt von der Bank eine Aufstellung bekommt, was man gezahlt hat, und dann, dass man das erstattet bekommt. Es ist das gute Recht, das hat Herr Nauhauser gerade schon gesagt, es ist das gute Recht jedes einzelnen Kunden, aufgrund dieses BGH-Urteils die Gebühren zurückzufordern. Man muss es einfach machen, wenn man das möchte, und dass die Banken davon nicht begeistert sind, kann man sich auch vorstellen.
Christian Kirchner, auch für die Banken war das BGH-Urteil ja auch ein Paukenschlag. Einige haben ja auch sich schon darauf vorbereitet, haben schon Rückstellungen gebildet. Wie teuer wird das denn für die Banken, wenn jetzt tatsächlich Millionen Kundinnen und Kunden ihr Geld zurückhaben wollen für die vergangenen Jahre? Lässt sich das beziffern?
Da genau präzisiert, um welche Summen es geht, haben das bislang nur Banken, die auch quartalsweise berichten müssen. Das sind in Deutschland etwa die Deutsche Bank und die Commerzbank. Da sprach etwa die Deutsche Bank davon, dass es 300 Millionen kosten wird, die sich zusammensetzen aus rund 100 Millionen Rückzahlung und 200 Millionen wegen entgangener Erträge, weil man Erhöhungen einfach zurücknehmen müsse, die man sich vorgenommen hatte. Bei der Commerzbank waren es rund 100 Millionen Euro. Da sind wir bei den Großbanken zusammen schon insgesamt bei einer knapp halben Milliarde. Das lässt jetzt zunächst auch die ersten Schätzungen plausibel erscheinen, nach denen es bundesweit um 5 Milliarden Euro und mehr bei den Banken gehen könnte. Auch die Finanzaufsicht sagte, bei vielen Banken geht es möglicherweise um die Hälfte des Jahresgewinns. Aber ich glaube zweierlei. Erstens, die schlimmsten Befürchtungen aus Bankensicht, die haben sich bislang nicht bewahrheitet. Was auch daran liegt, dass wir eher von Zehntausenden und nicht von Millionen Kundinnen und Kunden reden, die jetzt Rückforderungen stellen. Ja, und ich glaube zweitens auch, ob die Kunden hier netto als Gewinner rausgehen, halte ich nach dem Urteil eher für zweifelhaft. Also ich unterhalte ja selbst diverse Bankverbindungen aus Interesse, auch aus Recherchengründen. Und ich schaue da jetzt in den Briefen in den Lauf einer Pistole, weil es heißt, ja, Sie kennen ja das BGH-Urteil. Und hier sind neue Bedingungen, ach übrigens auch noch die eine oder andere Erhöhung und neue Verwahrentgelte. Und wenn Sie denen nicht zustimmen, können wir diese Geschäftsbeziehung nicht aufrechterhalten. Und ob sich da jetzt meine Position deutlich verbessert hat und die Millionen anderer Kunden, das halte ich für fraglich, weil sich einfach die betriebswirtschaftlichen Realitäten für Banken, wir sprachen darüber, die Zinslage nicht durch ein BGH-Urteil ändern und die Banken auch einen Irrsinnsaufwand haben, das BGH-Urteil jetzt umzusetzen, Briefe zu schreiben. Das kostet natürlich auch alles Geld und muss refinanziert werden.
Das heißt also, aus Kundensicht sollte man jetzt eine Kündigung nicht unbedingt riskieren, höre ich daraus.
Ich würde mir das auf alle Fälle gut überlegen, weil ich glaube, ein Kunde, der Rückforderungen stellt, ist aus Sicht der Bank kein attraktiver Kunde. Das ist ein Troublemaker. Die Banken kündigen ja auch ganz offen an, teils wer hier Rückforderungen stellt oder nicht zustimmt, dass unsere Erhöhungen in der Vergangenheit okay waren, mit dem können wir die Geschäftsbeziehung nicht aufrechterhalten. Und ich finde, das verändert das Verhältnis zwischen Bank und Kunde fundamental. Sehr viele Geschäftsbeziehungen sind für Banken nicht profitabel. Aus ein paar Euro Kontoführungsgebühr, wenn der Kunde sonst keine anderen Geschäfte mit der Bank macht und nur Einlagen herumliegen hat, das ist für Banken nicht profitabel. Da haben Sie jetzt, glaube ich, einen sehr guten Grund, mit dem Verweis auf das BGH-Urteil renitenten Kunden tatsächlich die Konten zu kündigen. Und wenn ich da selbst keine guten Alternativen zur Hand habe und den Aufwand scheue, dann würde ich mir tatsächlich die Rückforderung oder auch die Nichtzustimmung sehr gut überlegen.
Sehen Sie das auch so, Herr Nauhauser?
In einem Punkt würde ich Herrn Kirchner durchaus widersprechen, und zwar die Kausalität herzustellen zwischen Urteil und den jetzigen Gebührentrends. Weil Verwahrengelde und neue Gebühren und immer neue Gebühren, das ist ein Trend, der seit vielen Jahren schon besteht. Und der wird einfach fortgeschrieben. Da jetzt zu sagen, das ist wegen des BGH-Urteils jetzt alles noch schlimmer und noch stärker, das würde ich jetzt nicht ziehen als Schlussfolgerung. Wie gesagt, der Trend existiert seit vielen Jahren. Und natürlich haben jetzt die Banken eine weitere Ausrede. Sie nutzen natürlich gerne, externalisieren die Ursachen gerne auf Dritte. Bei den Verwahrengelten ist angeblich die EZB schuld daran, dass man jetzt gar nicht mehr anders kann, um das zu verlangen. Und jetzt vielleicht bei Kontoführungsgebühren wird das dem BGH in die Schuhe geschoben. Das sehe ich so nicht. Das kann auch andere Ursachen haben. Die Geschäftspolitik hat ja viele Gründe. Und das sind sozusagen die Gebührenschraube ist nur ein Moment, an das man eben drehen kann.
Es gibt ja durchaus auch Geldinstitute, die da besonders dreist vorgehen bei der BGH-Rückforderung. Also Sie von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg haben ja da auch schon Verfahren am Laufen oder denken zumindest darüber nach, gegen einzelne Institute vorzugehen juristisch, oder?
Ja, wir haben eine Volksbank verklagt, die so dreist war, den, wie Herr Kirchner gesagt haben, den Troublemaker tatsächlich dann zu kündigen. Das war nämlich ein Kunde, der hat darauf bestanden, dass er eben die, ich glaube 90 Euro waren es, eben zurückerhält, wollte aber auch in Zukunft die 5 Euro gerne weiterhin bezahlen. Also war bereit quasi für die Zukunft die Konditionen zu akzeptieren, hat eben nur gesagt, nö, das ist mein gutes Recht. Ich würde das gern durchsetzen und von der Bank eben verlangen, dass sie das zu Unrecht verlangte Entgelt erstattet. Und daraufhin hat eben die Bank gedroht, zunächst mit einer Kündigung und dann tatsächlich ausgesprochen, das halten wir für rechtswidrig und lassen wir jetzt auch mal gerichtlich überprüfen.
Und das ist nur eine einzige Bank, die sich da jetzt besonders dreist verhält?
Nein, es gibt natürlich auch weitere. Und klar, wir können jetzt nicht in allen Fällen das gerichtlich überprüfen lassen. Aber wir haben eben auch noch eine Sparda-Bank hier in Baden-Württemberg. Das andere war die Volksbank Welsheim. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg, die hatte eben die Kunden informiert, die Erstattungsansprüche gestellt haben und hat ihnen dann Schreiben zugeschickt, wo es dann eben heißt, dass das Konto wie gehabt mit 5 Euro fortgesetzt werden könnte, nur wenn man eben auf seinen Rückforderungsanspruch verzichtet. Und damit liegt eine unzulässige Beeinflussung des Verbrauchers vor nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Wir sehen darin außerdem auch eine aggressive geschäftliche Handlung, eine Irreführung und einen Verstoß gegen den genossenschaftlichen Gleichbehandlungsgebot. Also da gibt es Fälle, die wir jetzt mal rechtlich überprüfen lassen und wir hoffen natürlich und erwarten uns daraus auch den ein oder anderen Leitsatz, der sich dann auf viele andere Fälle auch übertragen lässt. Im Kern geht es einfach darum, einen fairen Umgang mit dem Urteil zu finden. Und da hat ja auch die BaFin jetzt deutlich gemacht, dass sie erwartet von den Instituten, dass die Kunden klar und verständlich unterrichtet werden, dass sie eben vollständig informiert werden über die Änderungen und dass es ihnen möglich gemacht wird, ihren Erstattungsanspruch tatsächlich zu beziffern. Und die BaFin, das fand ich auch sehr bemerkenswert, erwartet eben auch von den Instituten, dass sie die zu Unrecht erhobenen Entgelte erstattet. Das hat sie kürzlich mal rausgehauen. Das ist, finde ich, durchaus auch ein Paukenschlag. Denn die BaFin haben wir jetzt nicht immer so als Tiger wahrgenommen, der im Interesse der Verbraucher so ganz hart durchgreift. Da muss man einfach abwarten, was dann noch folgen wird.
Gibt es denn überhaupt Banken, die von sich aus auch auf die Kundinnen und Kunden zugehen und sagen, sie haben dann in den letzten Jahren tatsächlich zu viel bei uns bezahlt? Gibt es das auch?
Ja, die gibt es durchaus. Also teilweise haben uns Verbraucher eben berichtet, sie haben da eben eine Buchung auf dem Konto gehabt. Da würden Gebühren erstattet, ohne näher das zu beziffern, warum, wie viel, wieso. Das haben wir gesehen. Teilweise auch eben von sich aus ein Brief, BGH-Urteil, wir erstatten Ihnen jetzt folgenden Geldbetrag. Das ist vom Prinzip her natürlich in Ordnung, wobei wir da auch ein bisschen ein Haar in der Suppe rausfischen und sagen, naja, also wenn man so ein BGH-Urteil hat und man sagt den Kunden, wir erstatten jetzt mal 10 Euro, ohne jetzt, dass der Kunde nachvollziehen kann, wie setzt sich das denn genau zusammen? Also stimmt das überhaupt? Oder wirft die Bank mir hier vielleicht nur einen Brocken hin und ich habe einen viel höheren Anspruch? Das finden wir natürlich auch nicht ganz richtig, obwohl man natürlich erstmal loben muss, dass die Bank ihre Kunden auf die Kunden aktiv zugeht.
Wobei das aus Bankensicht ja wahrscheinlich ganz gut ist, einfach pauschal den Kunden was zurückzuüberweisen, oder? Das ist wahrscheinlich viel weniger aufwendig.
Sicher, das ist für die Bank weniger aufwendig und wahrscheinlich werden viele Verbraucherinnen und Verbraucher das auch akzeptieren und dann keine weiteren Ansprüche geltend machen. Und so kann man sich möglicherweise auch andere Ansprüche vom Hals halten, vielleicht sogar wissentlich, dass der ein oder andere auch viel höhere Ansprüche hat. Das kann man natürlich so machen. Also wir unterstützen eben diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher und auch die Stiftung Warentest mit Musterbriefen und Anleitungen, wie man dann eben so einen Anspruch ausrechnet. Darin einfach gegenüber der Bank dann zu argumentieren, mein Anspruch ist wie folgt, ich habe einen höheren Anspruch, bitte zahlt mir das zurück.
Es gibt auch Sparkassen, die sich weigern, ihren Kunden und Kundinnen überhaupt irgendetwas zurückzuzahlen. Gegen die geht nun der VZBV, der Verbraucherzentrale Bundesverband, juristisch vor. Um was es dabei genau geht, berichtet jetzt zum Start der zweiten halben Stunde meine Kollegin Brigitte Scholtes.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat BankkundInnen nach ihren Erfahrungen gefragt, wie die Institute mit dem BGH-Urteil bisher umgegangen sind. Und die haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sagt Sebastian Reiling. Er ist Referent des Teams Musterfeststellungsklagen beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV.
Die haben die Kunden und Kundinnen vertröstet und gesagt, wir müssen das Urteil noch prüfen und dann schauen wir mal, was wir machen. Und dann im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass manche Institute Entgelte zurückgezahlt haben. Andere haben Vergleichsangebote gemacht. Wir zahlen einen kleineren Betrag und damit gibt sich der Kunde zufrieden und willigt ein, dass er keine weiteren Forderungen stellt. Und dann gibt es auch welche, die sich konsequent und hartnäckig weigern, überhaupt irgendwas zurückzuzahlen.
Dazu gehören die Berliner Sparkasse und die Sparkasse Köln-Bonn. Der Grund: die letzte Gebührenerhöhung liege mehr als 3 Jahre zurück. Seither hätten die KundInnen klaglos die Mehrkosten getragen. Diese Argumentation hält der VZBV nicht für stichhaltig. Sebastian Reiling.
Der Bundesgerichtshof hat sich bei diesem Urteil, das der sogenannten Dreijahreslösung zugrunde liegt, auf spezifische Regelungen zu Energieverträgen bezogen. Im Klartext, es ging um Gaslieferungsverträge und es ging um Verordnungen zu Gaslieferungen. Und daraus hat der Bundesgerichtshof diese Dreijahresregel gezogen. Aber solche vergleichbaren Regelungen gibt es jetzt hier im Bankwesen nicht.
Es geht also um die Frage der Verjährung der Gebührenerhöhungen. Um diese Frage der Verjährungsfrist zu klären, erhebt der Verband nun Musterfeststellungsklagen beim Kammergericht in Berlin und beim Oberlandesgericht Hamm. Sebastian Reiling erklärt den wesentlichen Vorteil dieser Klageform für VerbraucherInnen.
Wenn man sich dafür entscheidet und sich dafür registriert und im Register anmeldet, dann sind die Verjährungsfristen gehemmt.
KundInnen der Berliner Sparkasse und der Sparkasse Köln-Bonn, die sich nicht anschließen, müssen dann selbst darauf achten, dass eine Verjährung ihrer Ansprüche nicht eintritt. Wer sich anschließen will, muss sich also in einem Register anmelden. Noch aber ist das nicht so weit, sagt Verbraucherexperte Reiling. Erst müsse das Gericht die Veröffentlichung der Klage anordnen.
Wenn es das tut, wird die Klage in einem Register des Bundesamtes für Justiz veröffentlicht. Und ab diesem Zeitpunkt, von dem wir jetzt auch noch ein ganzes Stück entfernt sind, können sich Verbraucherinnen und Verbraucher da eintragen. Das heißt, wenn sie betroffen sind von dem jeweiligen Fall, können sich da eintragen und am Ende dann von einem Urteil profitieren.
Sollte es zu einem für die VerbraucherInnen positiven Urteil kommen, müssen sie danach aber ihre Ansprüche noch bei den Banken geltend machen. Ein solches Verfahren könnte aber auch mit einem Vergleich enden. Dann würden die Institute direkt entsprechend vereinbarte Zahlungen ausschütten.
Brigitte Scholtes berichtete über die geplante Musterfeststellungsklage des VZBV, des Verbraucherzentrale Bundesverbands, gegen die Berliner Sparkasse und die Sparkasse Köln-Bonn. Ja, also wir haben gehört, die Verjährungsfrage ist also bei dem BGH-Urteil von Ende April noch nicht abschließend geklärt, oder Herr Nauhauser?
Richtig. Also die Institute, die heute erstatten dann eben im Regelfall nur die letzten 3 Jahre, die Gebührenerhöhungen über die letzten 3 Jahre, also bis zu 2018 zurück, davor eben nicht. Und das ist noch nicht so klar, ob die anderen Forderungen vielleicht auch schon verjährt sind oder ob nicht doch viel weiter zurück auch quasi der Rechtsgrund für diese Gebührenerhöhungen entzogen worden ist. Deswegen lässt der VZBV das eben jetzt prüfen. Unseres Erachtens bestehen die Ansprüche auch viel weiter zurück und nicht nur für die letzten 3 Jahre.
Das heißt aber, wenn ich da als Kundin, als Kunde aktiv werden will, dann wie viel Zeit habe ich da, um meinen Anspruch noch zu artikulieren?
Also in diesen Fällen, die der VZBV jetzt genannt hat, da kann man sich natürlich in das Klageregister eintragen. Allerdings ist das natürlich ein Thema, was ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen betrifft, weil diese Dreijahreslösung von sehr vielen Sparkassen vertreten wird, von wenigen Volksbanken und Genossenschaftsbanken ebenfalls. Und da bleibt praktisch für die anderen, also die eine Bankverbindung haben bei einer anderen Bank oder Sparkasse, eben nichts anderes übrig, als eben entweder selber Klage einzureichen, das feststellen zu lassen im Rahmen einer Feststellungsklasse. Kann man machen, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat. Oder aber eben abzuwarten, was die Gerichtsentscheidungen hier bringen werden. Das Urteil war im April veröffentlicht worden und verjähren kann so ein Anspruch erst in 3 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt auf der sicheren Seite noch für die nächsten 3 Jahre. Die Verbraucher haben ja jetzt erst seit April wissen können, dass sie da möglicherweise Erstattungsansprüche haben. Deswegen gibt es die Regelverjährungsfrist. Das wird ihnen eingeräumt. Sie müssen jetzt eben überprüfen, einen Anwalt einschalten, ihre Ansprüche überprüfen. Und dafür hat man eben die regelmäßige 3-jährige Verjährungsfrist. Also so schnell brennt dann noch nichts an.
Wenn Sie sagen, einen Anwalt einschalten, lohnt sich das tatsächlich? Also über welche Summen sprechen wir denn da?
Also für ganz viele wird sich das sicher nicht lohnen, denn es geht meistens nur um Beträge, die unter 100 Euro liegen. Aber es gibt natürlich auch Beträge, die deutlich über 100 Euro liegen. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das Urteil gilt nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch im Firmenkundenbereich. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere durchaus sagt, das lasse ich mal gerichtlich klären. Die Frage ist nur dann, ob es dann wirklich zu Urteilen gibt, die dann öffentlich lesbar, einsehbar sind oder ob die sich nicht alle vergleichen. Weil wir haben in der Vergangenheit ganz oft eben gesehen, wenn die Banken vor Gericht in Kürzeren ziehen, dann geben sie meistens vorher nach, weil sie natürlich negative Rechtsprechung vermeiden wollen.
Telefonisch erreicht hat uns nun Herr Giersch. Sie sind in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich habe bei der Postbank ein Konto, und zwar ein Basiskonto mit P-Funktion. Ich bin überschuldet und habe Anfang des Jahres einen Brief bekommen von der Postbank. Das war noch vor dem BGH-Urteil, dass sie das Kontomodell für mich geändert haben, und zwar umgewandelt haben in ein Giro-Plus-Konto. Damit einhergehend war eine Gebührenerhöhung von 1 Euro pro Monat. Ich habe dieser Änderung widersprochen. Und seitdem liegen wir so ein bisschen im Clinch. Auszüge weisen alle Giro-Plus aus. Gebührenerhöhung wird belastet. Die erste Gebührenerhöhung, also fürs zweite Quartal, habe ich erstattet bekommen, die 3 Euro fürs Quartal. Aufgrund der BGH-Rechtsprechung hat die Postbank gesagt. Jetzt aber fürs dritte Quartal sind wieder die überhöhten Gebühren abgebucht worden. Und ich habe denen gestern einen Brief zukommen lassen. Ich bestehe auf Vertragserfüllung. Sie sind gesetzlich verpflichtet, ein Basiskonto zu führen. Und wenn sie dem nicht nachkommen, werde ich den Klageweg beschreiten.
Herr Nauhauser, haben Sie da einen Tipp? Wobei das Basiskonto ein spezielles Konto ist.
Ja, das ist ja eingeführt worden, damit auch die Überschuldeten am Zahlungsverkehr, am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen können.
Also ich finde, Herr Giersch, Sie haben das gut gemacht. So, Sie gehen den richtigen Weg, Sie sind da auch beharrlich. Das ist manchmal so, man muss manchmal beharrlich sein und auf seine Rechte auch wirklich pochen. Und das, was die Postbank da gemacht hat, so wie Sie das schildern, finde ich das nicht in Ordnung. Denn die Gebührenerhöhung ist ja unwirksam gewesen. Und man kann jetzt nicht einfach nachträglich sagen, ja, ab dem nächsten Quartal gilt sie dann aber. Nee, solange Sie dem einfach nicht zugestimmt haben und diesem Girokontowechsel, ist der einfach nicht wirksam geworden. Aber Herr Giersch, bevor Sie jetzt einen Anwalt einschalten und Klage erheben, würde ich nochmal es probieren, die BaFin darüber in Kenntnis zu setzen. Denn die hat ja nun wirklich eine Aufsichtsmitteilung kürzlich veröffentlicht. Und das sind schon recht klare Worte geworden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die BaFin da, wenn sie Kenntnis von diesem Fall hat, im Hintergrund auf die Postbank einwirkt und sie dann doch zu ihrem Recht kommen.
Super. An die BaFin habe ich nicht gedacht. An die Verbraucherzentrale schon.
Vielleicht können wir das etwas konkretisieren. Hat die BaFin denn mittlerweile auch einen Ansprechpartner für Verbraucher, Verbraucherinnen?
Naja, die sind kollektivrechtlich für Verbraucheranliegen zuständig. Also sie können quasi im Hintergrund, wenn eine Vielzahl von Verbrauchern betroffen ist, also wenn ein sogenannter Missstand vorliegt, dann können und müssen sie auch handeln, um diesen Missstand eben abzustellen. Und sie hat eben kürzlich veröffentlicht im Rahmen einer Aufsichtsmitteilung, welche Erwartungen sie an die Banken hat. Und da heißt es ganz klar, Erstattung von zu Unrecht erhobenen Entgelten. Und so wie Herr Giersch Sie das schildern, muss das erstattet werden. Punkt. Und wenn die Bank das nicht macht, dann muss natürlich die BaFin irgendwann auch Handlungen folgen lassen, denn quasi Erwartungen kommunizieren, ohne dann hinterher sicherzustellen, dass die auch umgesetzt werden, das sieht natürlich gar nicht gut aus. Und die BaFin will sich ja auch einen stärkeren Biss auch geben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und sich stärker für Verbraucherrechte auch einsetzen. Das ist auch ihr Auftrag. Das hat man nach der letzten Finanzkrise ihr zugewiesen. Nicht nur quasi die Solvenz und Zahlungskräftigkeit des Bankensektors sicherzustellen, sondern eben auch sicherzustellen, dass Missstände abgestellt werden. Und das hier, ein Verstoß gegen Rechtsprechung, ist ein Missstand.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Einzelfall bin, muss ich ehrlich sagen.
Genau, richtig. Also die BaFin wird in solchen Fällen immer das Institut auffordern, dann das darzulegen und dann werden die dem auch nachgehen, ob das ein Einzelfall ist oder nicht. Und klar, im Einzelfall wird die BaFin nicht tätig werden. Sie werden möglicherweise auch gar nicht informiert von der BaFin, was sie erreicht haben, weil die darüber Stillschweigen bewahren müssen. Aber es kann dann eben trotzdem dazu führen, dass sie irgendwann Nachricht halten halt von der Postbank ohne Bezug auf ihre BaFin-Beschwerde und das dann wieder alles im grünen Bereich ist.
Super.
Vielen Dank, Herr Giersch, für Ihren Anruf. Und wir haben schon den nächsten Hörer in der Leitung, Herr von Stebut. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön, Ihre Frage.
Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied bei der Raiffeisenbank, bin auch Genosse, zahle monatlich auch eine Gebühr. Und jetzt wurden aber für Barauszahlungen bei 400 Euro 12 Euro, bei 300 Euro 9 Euro Gebühr verlangt, als wenn ich über eine Drittbank das Geld abgehoben hätte. Und ob das zulässig ist, das wüsste ich doch gerne.
Wer kann darauf antworten in der Runde?
Geht das hier um Barabhebung am Schalter, am Geldautomaten?
Am Schalter meiner Bank, bei der Filiale, bei der ich seit 40 Jahren Mitglied und eben auch Genosse bin bei der Raiffeisenbank.
Aber Barabhebungen am Schalter, nicht am Automaten?
Am Automaten.
Am Automaten?
Ja.
Am eigenen Geldautomaten, das ist tatsächlich eine neue Gebühr, sage ich mal, die wir bisher so nicht kennen, weil eigentlich ja die Gebühren für die Abhebung am eigenen Geldautomaten der Bank, was ja eigentlich bei allen Banken kostenlos gewesen
sind. Ja, genau, das habe ich bisher auch so gesehen oder erlebt. Und jetzt wird einfach da in einer Weise zugeschlagen, als wenn ich über eine Drittbank das Geld abgehoben hätte. Und das fand ich also eine bodenlose Frechheit. Ich habe das auch reklamiert. Aber bis jetzt habe ich noch keine Aussage, dass man sich da vernünftig erweist und sich so verhält wie bisher.
Okay, also das ist tatsächlich etwas Neues. Sie könnten mir vielleicht nochmal sagen, um welche Bank es sich genau handelt.
Ja, ich habe gesagt, Raiffeisenbank Münchenland.
Münchner Land. Also wie gesagt, ich kenne die Gebühren überhaupt nicht, dass am eigenen Geldautomaten Gebühren genommen werden. Man müsste sich mal gucken, ob das über den Preisaushang, über eine Gebührenänderung auch so an die Kunden also überhaupt zulässig ist. Das muss ja im Preisaushang stehen, jede Gebühr, die die Bank nimmt. Das ist tatsächlich etwas Neues, muss ich mir angucken. Kann ich jetzt so ad hoc nicht
beantworten. Das ist auch dreist, aber ich möchte gleichzeitig erwähnen, dass inzwischen es eine ganze Reihe von Unternehmen wie Aldi und Lidl und so weiter gibt, wo ich inzwischen erfahren habe, dass die einem Bargeld auch auszahlen und man es damit unterlaufen kann.
Das ist tatsächlich etwas, was jetzt schon seit einigen Jahren ist, dass viele Supermärkte natürlich das für sie auch ein Vorteil ist, weil sie eben ja viel Bargeld einnehmen und die müssen es dann sonst immer abends bei ihren Banken einzahlen.
Praktischen Geldabfluss haben.
Und genau, da kann man eben, wenn man einkauft, Geld abheben. Das ist tatsächlich eine Alternative eben auch für wegen der schwindenden Filialen und damit auch immer den weniger werdenden Geldautomaten, dass man da Geld bekommt. Aber das, was Sie jetzt gerade berichtet haben, diese Gebühr, kann ich jetzt ad hoc nichts zu sagen. Das müsste ich mir tatsächlich angucken.
Darf ich da noch einen Takt dazu ergänzen?
Ja, bitte, Herr Nauert.
Ich würde noch ein bisschen Hoffnungsschimmer an den Horizont malen. Also meines Erachtens ist das, was Sie jetzt geschildert haben, das wäre so rechtswidrig. Denn die Bank ist natürlich verpflichtet, aus einem Girokontovertrag auch von Gesetzes wegen das Eigentum des Verbrauchers, des Verbrauchers wieder an ihn herauszugeben. Und das darf sie nicht mit einer Gebühr belasten. Das geht nicht. Also der Verbraucher darf jederzeit natürlich natürlich kostenfrei quasi die Herausgabe des Eigentums verlangen. Die Bank muss ihnen das kostenlos auszahlen. Man kann darüber streiten, wie oft sie da quasi an den Schalter oder den Automat gehen müssen. Und da gibt es so Rechtsprechungen, da viele Banken sagen, 5-mal pro Monat darf man das machen, kostenlos, und danach kostet das dann irgendwie Entgelt. Da kann man drüber streiten, aber dass sie dann das Geld kostenlos erhalten, ist für mich völlig außer Frage. Und dann wäre ich, wie mein Rat nur, schauen Sie mal die Bank, wo hat die das verlangt? Wahrscheinlich steht es im Preisverzeichnis. Und wenn Sie das im Preisverzeichnis finden, schicken Sie das durchaus mal der Verbraucherzentrale zu. Also das wäre eine Gebühr, die man, so wie diese andere vom BGH vom April, das kann man meines Erachtens angreifen und für unwirksam erklären lassen. Und dann müsste die Bank eben so eine Klausel ersetzen durch eine neue und beispielsweise dazu schreiben, Sie dürfen aber 5-mal pro Monat kostenlos Geld abheben.
Ja, vielen Dank für den Hinweis und Ihre Frage. Und ich wollte noch auf ein anderes Entgelt zu sprechen kommen, auf das Verwahrentgelt, das viele Banken und Sparkassen ja erheben, und zwar immer mehr Banken und Sparkassen. Es sind jetzt schon über 500, die an Privatkunden herantreten, die hohe Einlagen auf den Konten rumliegen haben, auf dem Girokonto oder auch Tagesgeldkonto. Und dennoch, das ist auch interessant, sagte der Chef der Commerzbank, Manfred Knof, in der vergangenen Woche Folgendes.
Wir haben gute Erfahrungen gemacht jetzt mit Kunden, die auch wirklich die Hausbankverbindung mit uns haben. Die verstehen das auch, dass wir jetzt auch Verwahrentgelte nehmen. Und diejenigen, die nicht viele Produkte bei uns haben, diese Zinshopper, die haben mittlerweile auch ein Problem, woanders hinzugehen.
Herr Nauhauser, ist das auch Ihr Eindruck? Also bringen Kundinnen und Kunden tatsächlich so viel Verständnis auf dafür, dass Ihre Hausbank jetzt auf einmal für ihr Erspartes zur Kasse bittet?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir kriegen ja keine Briefe von Verbrauchern und Verbraucherinnen, die uns schreiben, ich bin damit völlig einverstanden, dass die Commerzbank jetzt ein Verwahrentgelt verlangt, sondern die Briefe, die uns erreichen, sind natürlich ganz anderer Natur. Da beschwert man sich dann regelmäßig und fragt uns nach Alternativen. Ist das zulässig? Was habe ich für Möglichkeiten, dem auszuweichen? Oder dann geht es auch gar nicht unbedingt um das Verwahrentgelt, sondern um die Verkaufsgespräche, die in dem Zusammenhang geführt werden. Denn das Verwahrentgelt ist ja nur ein neues Geschäftsmodell der Institute, womit man eben jetzt in Zukunft auch Geld verdienen will. Das andere ist ja nach wie vor eben der Verkauf von Finanzprodukten auf Provisionsbasis. Da werden eben dann Rentenversicherungen, sogenannte Schatzbriefe verkauft, da werden Investmentfonds verkauft, da werden Festgeld plus Investmentfondsanlagen verkauft. Und überall sind natürlich entsprechende Gebühren für die Bank dabei und Provisionen. Da verdient man noch viel mehr Geld. Also der andere Satz ist natürlich, ich kann ergänzen, es gibt nach wie vor auch Institute, die Zinsen bezahlen, auch mit deutscher Einlagensicherung. Und wie Frau Pallasch ja schon gesagt hat, die meisten Banken verlangen sowieso eine Online-Kontoverbindung. Also dann kann man natürlich auch zu einer Direktbank gehen, dann ist die halt nicht mehr vor Ort. Da kriegt man dann noch Zinsen fürs Geld. Tagesgeld nicht unbedingt, aber wenn man sagt, ich kann auf einen Teil auch mal 12 Monate verzichten, dann kann man dann auch 0,2, 0,3% Zinsen für kriegen. Und da ist ja die Stiftung Warentest, Finanztest auch immer eine sehr gute Informationsquelle, wo man da entsprechende Anbietervergleiche dann nachschlagen kann.
Frau Pallasch, ist das so? Gibt es tatsächlich noch so Zinsen auf ein Festgeldkonto?
Ja, das ist tatsächlich so. Und es ist so, dass wir tatsächlich jetzt auch für das aktuelle Heft, was jetzt Mitte Dezember erscheint, wieder unseren ganz großen Zinstest haben, wo alle möglichen Laufzeiten und alle möglichen Geldanlagebeträge eben auch dargestellt wird. Da wird gezeigt, wo gibt es noch Zinsen, vor allen Dingen auch, wie hoch ist die Einlagensicherung. Und wir werden da auch zeigen, wo gibt es Verwahrentgelte, denn die Regelungen sind tatsächlich sehr undurchschaubar mittlerweile. Es gibt eben Banken, die nehmen eben ab einem bestimmten Betrag ein Verwahrentgelt und der Betrag bezieht sich dann aber nur auf das Tagesgeldkonto. Dann gibt es Banken, die rechnen das gesamte Guthaben eines Kunden bei der Bank eben zusammen und sagen, dass ein bestimmter Betrag nicht übersteigen kann und nehmen dann ein Verwahrentgelt. Wir haben auch gefunden, dass eben, wenn die Grenze für das Verwahrentgelt zum Beispiel 50.000 Euro ist, wenn man eben 51.000 Euro hat, fällt das Verwahrentgelt auf den gesamten Betrag an und bei einigen Banken eben nur auf den die 50.000 Euro übersteigenden Betrag, also hier die 1.000 Euro in meinem Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viele undurchsichtige Regelungen und mein Kollege sitzt gerade an der Erfassung der Daten und wir werden das im Januarheft von Finanztest den ganz großen Zinsvergleich veröffentlichen.
Vielleicht auch ganz grundsätzlich mal gefragt, ist das überhaupt zulässig, dass eine Bank ein Verwahrentgelt verlangt?
Da ist es so, dass es tatsächlich ein Urteil gibt, dass dieses Verwahrentgelt zulässig ist. Das ist auch eben von der Verbraucherseite überprüft worden, weil gerade im Girokontobereich, wo man eben auch noch Gebühren zahlt für das Konto, noch zusätzlich ein Verwahrentgelt zu nehmen, wir oder unserer Meinung nach rechtswidrig war. Da hat aber tatsächlich eben das Gericht entschieden, es ein Verwahrentgelt ist zulässig und man muss als Kunde jetzt leider sehr genau gucken. Gerade wie bei im Girokonto-Bereich ist auch bei den Verwahrentgelten unglaublich viel Bewegung drin. Wir haben das gerade mitbekommen, eine große deutsche Bank, die DKB, die hat innerhalb von kürzester Zeit die Grenzen für das Verwahrentgelt runtergesetzt. Da muss man wirklich sehr genau drauf hinschauen.
Aber ich muss ergänzen, die Rechtsfrage ist noch nicht abschließend geklärt. Ne? Mhm. Also Sie haben jetzt ein Urteil genannt. Ich könnte ein anderes Urteil nennen, hier aus Tübingen, wo das eben für rechtswidrig erklärt wurde, weil die Richter gesagt haben, also die Bank hat bei einem Girokontovertrag, kassiert sie schon Entgelt, zum Beispiel 4 Euro pro Monat. Und natürlich funktioniert ein Girokonto nicht ohne, dass da Geld verwahrt wird. Das geht ja gar nicht ohne. Und somit hat man quasi für diese 4 Euro im Monat auch die Leistung des Girokontovertrages, die da inkludiert ist, Verwahrung von Geld mit abgegolten und deswegen darf man das nicht extra bepreisen. Also da gibt es solche und solche Urteile und da gibt es noch viele, viele weitere Verfahren. Der VZBV führt 5 Verfahren. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat gerade die Commerzbank verklagt und die Verbraucherzentrale Sachsen hat auch noch ein Verfahren anhängig. Das heißt, da würde ich nochmal abwarten. Also kann durchaus sein, dass wir uns hier alle drei in 2, 3 Jahren wieder treffen und sagen, na, jetzt haben wir ein neues Urteil. Verwahrentgelte geht doch gar nicht. Dürfen alle zurückfordern. Da würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein.
Vielleicht müssen wir auch noch den Hintergrund klären, warum Banken das überhaupt machen, Herr Kirchner. Die haben ja vor ein paar Jahren damit angefangen.
Ja, ich muss zugeben, es geht hier relativ häufig in unserer Debatte um Recht, Rechtsdurchsetzung, Klage, Überprüfung, Anwälte. Ich finde das offen gestanden klein wenig lebensfremd, was jetzt so meine Perspektive als Verbraucher auf das Thema angeht. Und die Verwahrentgelte und auch diese ganzen vielen kleinen Gebühren, die da tatsächlich Einzug halten für die Girocard, die kommen ja nicht, weil das gierige Verbrecher sind in den Bankentürmen. Das hat ja einen ganz einfachen Grund. Die Girokonto-Geschäftsbeziehung, die man mit einem Kunden unterhält, die war noch bis vor 10 Jahren quasi per se hochprofitabel, weil die Bank sämtliche Einlagen, die da herumlagen, völlig risikofrei höher verzinslich zu einer Notenbank tragen konnte. Das heißt, wenn da irgendwie 4.000, 5.000 Euro herumlagen, wie das ja auch so sein sollte, dann war das Ganze, dann konnte die Bank kostendeckend den ganzen Zahlungsverkehr, die Geldautomaten, die Filialen anbieten. Das ist seit allerspätestens 5 Jahren in der Form nicht mehr der Fall. Also muss die Bank ein Geschäftsfeld finden und muss Wege finden, die Geschäftsbeziehung zum Kunden, das sind ja keine Gutmenschen, die Geschäftsbeziehung in irgendeiner Form profitabel zu gestalten und auch die eigenen Mitarbeiter zu bezahlen. Sowohl Genossenschaftsbanken als auch Privatbanken als Genossenschaftsbanken. Ja, und in dem Zusammenhang sind die Banken tatsächlich kreativ geworden. Nach langem Verfall sind die Gebühren für Girokonten, das misst ja auch das Statistische Bundesamt, 35% gestiegen seit 2015. Und nochmal, keine Rechtsüberprüfung, kein BGH-Urteil wird etwas an der Tatsache ändern, dass die Banken diese Geschäftsbeziehungen in irgendeiner Form kostendeckend betreiben müssen. Und die Vorstellung eines Kunden, dass er gut ist, wenn er das Konto nie überzieht und immer Geld da herumliegen hat. Ja, das stimmt einfach so nicht. Es gibt keine risikolose Rendite mehr. Wenn Sie Griechenland, RAM-Status für 2 Jahre Geld leihen, bekommen Sie weniger raus in 2 Jahren, als Sie einzahlen. Der Realität müssen wir uns stellen und auch mit dem, was in Sachen Gebühren, Verwahrentgelte damit einhergeht.
Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe bei der Postbank habe ich ein Girokonto und ein Anlagekonto. Das heißt dann Postbank Easy Trade. Und auf dem Anlagekonto, da habe ich mein Aktiendepot und ich betreibe das relativ rege und bin jetzt über die Jahre immer mit Gebührenerhöhungen konfrontiert worden. Mit Ankündigungen zwar, aber ohne, dass ich dem zugestimmt habe. Die Gebühren sind erheblich. Muss man schon echt so bezeichnen.
Was heißt erheblich? Also in welchem Bereich liegen die?
Ja, das ist gestaffelt, je nachdem, wie hoch die Order ist. Wenn das fünfstellig ist, dann sind das über 70 Euro pro Order, pro Verkauf oder Kauf.
Mhm. Ihre Frage?
ist das in Ordnung, ohne dass ich zugestimmt habe, dass diese Gebühren erhoben werden.
Wer möchte darauf antworten aus der Runde? Herr Nauhauser vielleicht?
Gerne. Also wir haben ja bislang nur über die Girokontogebühren gesprochen und ich freue mich jetzt über diesen Anruf, denn das BGH-Urteil erstreckt sich ja auch noch viel weiter. Also es geht nämlich natürlich auch um alle anderen AGB-Änderungen, die mit dieser Klausel Schweigen ist Zustimmung in ein Vertragsverhältnis eingeführt wurden. Das heißt, ich kenne jetzt Ihre Unterlagen nicht, weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen genau eingeführt worden ist, aber wenn das so ist, wie Sie sagen, ne, die Bank hat einfach ständig immer wieder Gebühren hier und da erhöht und Sie haben nie Ja gesagt, dann würde ich Ihnen raten, nehmen Sie auch den Musterbrief, finden Sie auf der Internetseite von Finanztest oder von der Verbraucherzentrale.
Entschuldigung, ich habe ja nicht Ja gesagt. Ich habe nur die Ankündigung der Gebührenerhöhung zur Kenntnis genommen.
Ja, das reicht ja auch. Sie haben nicht Ja gesagt. Also das, dann können
nicht
Sie natürlich
Ja,
sagen,
genau.
Sie haben nicht Ja gesagt und deswegen ist diese Änderung nicht wirksam mit Ihnen vereinbart worden und Sie haben einen Erstattungsanspruch. Deswegen der Rat, nehmen Sie den Musterbrief, schicken den der Bank mal zu und dann müssten Sie wahrscheinlich selber eine Aufstellung machen, wie hoch die Entgeltänderungen waren und wie viel Sie dann von der Bank zurückverlangen. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Postbank das nicht selber machen will. Das macht ja auch eine Menge Arbeit, wobei ich natürlich vollstes Verständnis dafür habe und die Institute natürlich auch auffordern muss, dass sie alles, was sie zu Unrecht erlangt haben, natürlich auch ihrem Kunden eins zu eins erstatten müssen. Das ist gebietet die Fairness und ich lese das auch aus der Aufsichtsmitteilung der BaFin so raus. Also das wäre der erste Schritt. Machen Sie mal Ihre Ansprüche geltend und dann gucken Sie mal, was passiert.
Also ich glaube tatsächlich, die Postbank, wir haben sie bei der Finanzszene, hatten wir das auch gecovert, hat tatsächlich im Bereich Kosten für Transaktionen, wir hatten es nachgerechnet, in zwei Schritten über 100% die Gebühren angehoben. Und ich glaube, es geht sowohl bei solchen Gebühren als auch für Warentgelte, kann man, glaube ich, auch mal ein bisschen mit der Intuition arbeiten, reden wir hier über ein halbes Prozent oder ein Euro mehr oder weniger. Wenn das aber hier um solche saftigen Gebührenveränderungen geht, dann glaube ich, kann es tatsächlich mal lohnen. Wie gesagt, das war in zwei Schritten innerhalb kürzester Zeit, sich das mal näher anzuschauen. Und wie Herr Nauhauser schon sagte, auch andere Banken mussten ihre Depotgebühren, die sie verändert haben, zurückdrehen. Also um die geht es tatsächlich sehr wohl auch.
Vielen Dank für Ihre Frage. Und in der Leitung ist schon die nächste Hörerin, Frau Bartel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ich habe bei der Postbank ein Girokonto am 1.10.2007 abgeschlossen. Und damals war das so eine große Aktion der Chibo. Und auf dem Flyer von Chibo stand ja auch, dass wenn da ein entsprechender Betrag auf das Konto monatlich eingezahlt wird, bleibt das Konto kostenlos. Also werden keine Gebühren erhoben. Und jetzt bekomme ich ja schon wieder von meiner Postbank Zustimmung zu den neuen Gebühren aufgrund des Urteils von BGH. Und ich bin immer noch unschlüssig, ob ich die Zustimmung erteilen soll oder nicht, weil das stand ja auf dem Flyer, dass das kostenlos bleiben wird. Also möchte ich fragen, soll ich die Zustimmung erteilen oder nicht?
Tja, also, schwierige Frage. Frau Palasch.
Ja, also bisher haben wir eigentlich diese Aktion von Chibo, dass die Postbank das dauerhaft versprochen hat, dass das Konto kostenlos war, ist unsere Information tatsächlich bisher, dass die Postbank sich hier an das Versprechen auch gehalten hat und dass man eben protestieren muss mit Hinweis darauf, dass man das Konto ja im Rahmen dieser Aktion eröffnet hat. Also das war ja sozusagen eine richtige Vertragsgrundlage damals und von daher würde ich an Ihrer Stelle der Gebührenerhöhung widersprechen. Wie die Postbank dann darauf reagiert, müssen wir auf jeden Fall schauen. Das können wir dann erst sehen. Es ist ja jetzt auch viel Bewegung drin. Die Banken probieren natürlich eine ganze Menge aus. Aber grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass in den letzten Jahren immer, wenn die Postbank ihre Gebühren erhoben hat, eben diese Konten, die im Rahmen dieser Werbeaktion eröffnet und geführt wurden, von diesen Gebührenerhöhungen verschont geblieben sind.
Das ist ja richtig, was Sie sagen. Aber jetzt ist es ja eben in dem neuesten Schreiben von der Postbank, das ich bekommen habe, steht es ja in so einem Rahmen. Bitte stimmen Sie den aktuellen Preisen und Bedingungen für die von Ihnen privat genutzten Produkte zu. Nur dann können wir unsere Zusammenarbeit auf rechtlich sichere Grundlage fortführen. Und unter dem Ausrufezeichen, wichtig, die Preise sind gegenüber den Ihnen zuletzt mitgeteilten unverändert. gesendet. Auch das mit Ihnen vereinbarte Kontoführungsentgelt von 00 Euro bleibt ebenfalls weiterhin bestehen. Also wenn das der Hinweis ist, brauche ich ja den Zustimmung da nicht meine Erlaubnis zu erteilen.
Nein, aber Sie müssen natürlich den neuen Geschäftsbedingungen zustimmen. Und da ist es so, dass da Ihre Zustimmung verlangt wird. Aber den letzten Satz, den Sie mir eben vorgelesen haben, der zeigt oder der scheint ja dann darauf hinauszulaufen, dass die Postbank weiterhin sich daran hält, dass diese Konten kostenlos bleiben. Aber eine Veränderung der Geschäftsbedingungen, dem müssten Sie natürlich zustimmen.
Also, na, da auf diese Weise habe ich ja mein Schreiben da vorbereitet, aber das war eben noch so eine, ja, von mir so eine irgendwie Frage, die ich gestellt habe.
Frau Bartel, dann vielen Dank für Ihren Anruf. Und neben mir steht Thomas Meinhardt, der hat nämlich auch einen ganzen Stapel Hörerfragen dabei und wird jetzt einige davon vortragen.
Ja, es geht um die Negativzinsen bzw. Verwahrentgelte. Renate N. fragt: Muss ich für die Negativzinsen auch eine Einwilligung geben? Muss ich da zustimmen? Also Negativzinsen und Verwahrentgelte ist ja wohl in diesem Fall das Gleiche. Und muss sie zustimmen?
Sollte man dem zustimmen?
Kurze Antwort, nein, muss sie nicht. Kann natürlich sein, dass die Bank dann sagt, dann kündigt mir das Konto. Aber sie muss dem überhaupt nicht zustimmen. Also, und nach wie vor, wir haben das besprochen, es gibt Anbieter, die auch Zinsen zahlen für Festgelder. Und die Konsequenz muss natürlich jeder vor Augen führen. Es kann sein, dass die Bank dann eine Kontoverbindung kündigen wird. Aber wenn sie das tut, dann gibt es ja auch eine Kündigungsfrist. Da hat man auch noch Zeit, nochmal zu reagieren und kann sich das dann auch nochmal überlegen. Aber nein, zustimmen muss man nicht.
Wobei es ja immer mehr Institute gibt, die Verwahrentgelt tatsächlich verlangen. Und es hat ja gerade so den Anschein, dass keine Bank jetzt wirklich heiß ist auf große Kundeneinlagen, oder, Herr Kirchner?
Nein, das ist so, tatsächlich. Es gibt tatsächlich noch die Anbieter, die die Zinsen zahlen. Aber ich glaube, da haben auch sehr viele Zinshopper die Erfahrung gemacht, dass das lediglich temporäre Versprechen sind. Auch was jetzt die Verwahrentgelte von großen Banken angeht, da haben sich auch die Versprechen, es gilt jetzt zunächst nur für Neukunden, Bestandskunden sind geschützt. Das wird ja sehr häufig innerhalb nicht mal eines Jahres dann letztendlich wieder kassiert, weswegen ich gewisse Zweifel habe, ob da überhaupt Kunden die Möglichkeit haben, durch ein entsprechendes Hoppen den Verwahrentgelten letztlich dauerhaft zu entgehen. Also ich glaube, das wird nur möglich sein, wenn wir tatsächlich nochmal eine Zinswende sehen. Ich komme da immer wieder zurück auf den betriebswirtschaftlichen Punkt. Wenn eines momentan in Überfluss überall vorhanden ist, in den Banken, Finanzinstitutionen, dann ist es Geld. Man kann es sich zu Null- und Negativzinsen leihen. Und das Problem ist, dass es keine Anlagen dafür gibt. Das heißt, wenn Sie der Bank 50.000 Euro geben, hatte sie früher eine Verwendung dafür. Heute, ja, weiß sie häufig nicht, wohin mit dem Geld buchstäblich. Sie möchte ihre Einlagen nicht mehr. Sie möchte damit nicht arbeiten. Und das macht man ihnen mit dem Verwahrentgelt klar, weil man eben nicht noch Lust hat, selbst dafür zahlen zu müssen. Es ist kein Automatismus. Verwahrentgelte führen ja auch Institute ein, die immer noch sehr, sehr gutes Geld verdienen, reine Online-Banken. Aber da profitiert man natürlich tatsächlich dann von diesem gewissen Herdentrieb, dass es kaum noch eine Möglichkeit gibt, sich dem zu entziehen.
Eine besondere Sparform waren schon immer die Sparbücher, die ja auch einer besonderen gesetzlichen Regelung mit dreimonatiger Kündigungsfrist unterliegen. Warum weigern sich manche Banken jetzt, Sparbücher anzunehmen? Ein Hörer schreibt, dieses Geld von den Sparbüchern, das können doch die Banken kostenlos bei der Bundesbank anlegen. Dafür müssen sie dort kein Verwahrentgelt zahlen. Also die besondere Form der Sparbücher war nicht immer attraktiv, aber manchmal braucht man ja ein bisschen Geld. Warum nehmen die Banken das nicht mehr an?
Also ich gehe davon aus, dass Sie sehr genau wissen, dass Sie eben kein Verwahrentgelt auf Spareinlagen verlangen dürfen. Also dass unser Rechtssystem sagt halt, der Darlehensnehmer zahlt Zinsen, nicht der Darlehensgeber. Und bei einem Spareinlage handelt es sich um ein Darlehen, das der Kunde der Bank gibt. Und da muss er eben kein Entgelt für bezahlen. Was manche Instituten schon gemacht haben, sie haben da einen Deckel drauf gemacht. Die haben gesagt, man darf nicht mehr als x Euro auf Sparbuch anlegen. Andere wiederum bieten ein Sparbuch und Spareinlage überhaupt nicht mehr an oder kündigen auch so eine Spareinlage. Und das geht natürlich grundsätzlich auch, wenn da keine Vertragslaufzeit mit vereinbart worden ist. Dann dürfen die Institute auch so eine Spareinlage kündigen und da muss man das Geld sich tatsächlich runterholen und dann woanders wieder anlegen.
Das heißt aber, wenn man noch ein Sparbuch hat, dann wäre es schon ratsam, das Geld vom Girokonto aufs Sparbuch umzuparken, zumindest.
Ja, also ja. Die erste war die erste Bank, die irgendwie sagt, für Spareinlagen verlangen wir einen Minuszins. Da lege ich mich mal fest und sage, die wird wahrscheinlich Ärger mit Verbraucherschützern kriegen. Das glaube ich, dass das rechtlich tatsächlich nicht haltbar ist. Und weil Herr Kirchner immer wieder auf den ökonomischen Rahmen zurückkommt, dazu nur, es ist natürlich völlig klar, wir können natürlich mit den Klagen und dem Recht nicht den ökonomischen Rahmen verändern. Das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern diese ganzen AGB und das geltende Recht, das soll ja quasi nur absichern, dass Wettbewerb überhaupt erst möglich ist. Und Wettbewerb ist möglich, wenn wir Transparenz haben, ne, wenn Verbraucher informiert sind über Änderungen und wenn es einfach ja auch klar bei den Preisen nicht so einen bunten Strauß gibt an, weiß nicht, 100 verschiedenen Preisen. Sonst kann man gar nichts mehr vergleichen, weil sonst funktioniert dann natürlich auch der Wettbewerb gar nicht mehr.
Und wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Bräuning. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Tag, Jeanette Bräuning.
Schönen guten Morgen. Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe mein niederländisches Bankkonto beibehalten, wo ich seit 2 Jahren in Frankfurt lebe, in Deutschland. Seit 1. November wird bei mir 75 Cent Gebühr erhoben für eine Bargeldabhebung am Geldautomaten hier in Frankfurt, egal welche Bank. Und da seit den Anfang 2000er Jahre ja eine europäische Dienstleistungsregelung gilt, wo Gebühren verboten werden innerhalb der EU-Länder, frage ich mich, ob das rechtens ist. Ich hatte übrigens keine Mitteilung von meiner Bank dafür bekommen, aber gilt da europäisches Recht über dem nationalen Recht? Oder es kann ja viele Leute passieren unterwegs. Ich war gerade auch 10 Tage in Österreich, dieses Jahr 3 Wochen in Italien. Gut, ich bin hier in Frankfurt, hebe ich regelmäßig Geld ab, weil man ja nicht immer bar zahlen kann, wie auf dem Wochenmarkt oder so kleine Beträge. Ein bisschen Bargeld braucht man schon, gell?
Ja, es geht also um die Kosten fürs Abheben im EU-Ausland. Wie hoch dürfen die sein, Frau Palasch?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die EU-Regelung insofern nur sagt, dass man nicht höhere Gebühren für Auslandsabhebungen oder für Auslandssachen machen kann als für Inland. Also gerade bei Überweisungen im Inland, also im SEPA-Bereich war das so. Ja. Bei den Geldautomaten ist das was ganz Besonderes, weil die Banken da festlegen, die Gebühren für ihre eigenen Automaten. Das heißt, sie können sagen, bei meinen Automaten, bei den bankeigenen Automaten ist es entweder kostenlos oder kostet so viel. Und Sie können dann aber auch gleichzeitig sagen, wenn du an einen fremden Geldautomaten gehst, da ist eine andere Gebühr fällig, weil da ist ein Unterschied grundsätzlich möglich, weil es sich hier einmal um die bankeigenen Automaten handelt und um die Inanspruchnahme. Da nutzt man ja das Geldautomatennetz einer fremden Bank. Das heißt, da kann es unterschiedlich hohe Gebühren geben. Ich muss aber dazu sagen, dass natürlich eine Abhebung von 75 Cent jetzt keine hohe Geldautomatengebühren ist.
Also, nein, ich habe ganz andere Beträge gehört in der Sendung.
Die großen deutschen Banken nehmen 1,95, glaube ich, aber es gibt bei den Sparkassen geht es bis 5 Euro hoch, wenn man einen fremden Geldautomaten immer nutzt. Also das ist so, hier ist es tatsächlich nicht das europäische Recht, dass eine Dienstleistung innerhalb Europas nicht teurer sein darf als im eigenen Land einstellen, sondern hier geht es um das Geldautomatennetz und das Geldautomatennetz ihrer Hausbank, das sie wahrscheinlich eben hier aus Deutschland nicht nutzen können, und dann nutzen sie ein fremdes Geldautomatennetz.
Okay. Vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank für Ihre Frage. Ihnen noch einen schönen Tag. Und wir haben noch weitere Fragen bei Thomas Meinert.
Ja, die Postbank wirbt damit, dass sie zu einem dieser großen Verbundnetze gehören, wo alle Automaten kostenlos sind. Trotzdem hat die Postbank, so berichtet ein Hörer, beim Abhebung von einem Postsparbuch oder einer Postsparcard bei einem Geldinstitut, das zu diesem Netz gehört, aber kein Postbankautomat ist, trotzdem dafür 5 Euro abgebucht. Wenn man jetzt wirbt, man gehört zu diesem Netz, muss man das dann immer einhalten oder gibt es da für Girokonten und Sparkarten unterschiedliche Bedingungen?
Frau Palasch.
Meiner Meinung nach bezieht sich das tatsächlich ausschließlich auf die Girocard, dass da die Geldautomaten frei genutzt werden können innerhalb des Netzes mit der Deutschen Bank und mit der Commerzbank. Das ist ja, glaube ich, die Karte, die der Kunde anspricht, gehört zum Sparbuch. Und da ist meiner Meinung nach nur die Verfügung an den Geldautomaten der Postbank kostenlos.
Mhm. Manche fühlen sich zum Online-Banking gezwungen. Zwei Beispiele. Ich wollte mich bei meiner Sparkasse online anmelden und da bekam ich erstmal eine Seite gezeigt, wo ich den neuen Geschäftsbedingungen und Gebühren zustimmen sollte. Sonst ging es im Online-Banking gar nicht weiter. Ist so eine Vorgehensweise rechtens, sozusagen, dass man gar nicht weiterkommt, obwohl man vorher schon Online-Banking gemacht hat?
Also das habe ich schon häufig gehört, dass so eine Maske auch geschaltet wird, so okay oder abbrechen, Sie müssen hier zustimmen. Es handelt sich meistens ja einfach nur um einen sehr suggestiven Versuch, Sie zur Zustimmung zu bewegen und den Eindruck zu erwecken, Sie kämen gar nicht weiter. Das habe ich also auch schon wirklich mehrfach von Lesern, haben wir das schon gehört, habe ich auch Screenshots von gesehen. Es geht häufig weiter, Sie müssen dann halt nur abbrechen drücken, aber Sie müssen sich natürlich darauf einstellen, dass wenn es um neue Bedingungen geht, wird die Bank sowohl digital als auch persönlich als auch telefonisch nicht aufhören, Sie in den kommenden Monaten zu nerven, neuen Bedingungen zuzustimmen, weil man auf Dauer, glaube ich, auch nicht Kunden mit unterschiedlichen Preisstrukturen und unterschiedlichen Bedingungen halten möchte. Das heißt, wenn Sie das einmal ablehnen, stellen Sie sich darauf ein, möglicherweise wird es nicht das letzte Mal sein, dass man Ihre Zustimmung dazu haben möchte. Ich glaube, da müssen Sie dann irgendwann schon eine grundsätzliche Entscheidung fällen, ob Sie mit neuen Preisen, Bedingungen und generell Ihrer Geschäftsbeziehung einverstanden sind oder nicht und einfach die Bank wechseln, um dem Treiben ein Ende zu machen. Randbemerkung noch, weil es hier sehr häufig um das Thema Sparbuch geht. Da argumentiere ich eigentlich journalistisch ähnlich wie mit anderen Bankverbindung generell im Zusammenhang mit dem BGH-Urteil, also überhaupt noch ein Sparbuch zu haben. Bank ist heutzutage was Besonderes, weil die Sparbücher werden sehr, sehr häufig von den großen Banken überhaupt nicht mehr eröffnet. Die bekommen sie einfach nicht mehr. Das heißt, wenn sie eins haben, schauen sie sich gut an, überlegen sie sich gut, ob sie das kündigen oder bei einem Bankwechsel drangeben, weil ob sie bei der neuen Bank ist dann schon mal fraglich.
Das ist auch ein guter Tipp, ja. Noch eine Frage.
Ich bin zu Beginn meiner Rente gebeten worden, keine Beratung mehr in der Filiale aufzusuchen, sondern nur noch alles telefonisch zu machen. Und ich fühle mich unter Druck gesetzt, weil ich will kein Online-Banking, schreibt eine bescheidene Rentnerin, so nennt sie sich selber, und soll immer jetzt alles telefonisch machen, beziehungsweise auch dann eher noch auf online umstellen, weil Telefonbanking wollen die Banken wohl auch nicht mehr so gerne.
Ja, das ist eine gute Frage. Geht's überhaupt noch ohne Online-Banking?
Ja, es gibt natürlich immer noch Banken mit Filialen und das, was der Hörerin da passiert ist, ist für sie tatsächlich sehr unschön. Gerade eben auch ältere Kunden möchten sich auch nicht mehr umstellen. Das Problem ist, ich habe keine Lösung dafür. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie machen sollen. Also wenn Sie natürlich in einem Umkreis leben, wie jetzt in einer Großstadt wie Berlin, kann man noch sagen, versuchen Sie die Bank zu wechseln und gehen Sie zu der nächsten Bank, die noch eine Beratung anbietet. Das ist einfach dem Filialsterben und der Umstellung geschuldet. Also Sie können die Bank leider nicht zwingen, Ihnen eine Beratung in der Filiale vor Ort anzubieten. Und von daher habe ich leider keine Lösung, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, zu einer Bank zu wechseln, die bei Ihnen in der Nähe ist und sowas noch anbietet.
Muss ich einen Schufa-Eintrag fürchten, wenn ich mich den Bedingungen der Banken nicht beuge, fragt ein Hörer per E-Mail.
Da geht es um die Zustimmung nochmal.
Ja. Zustimmung oder Gebühren.
Also die Zustimmung.
Oder man Gebühren nicht zahlt oder vielleicht sogar wieder zurückbucht.
Also die Zustimmung zu den AGBs oder die Verweigerung ist keine Sache, die der Schufa gemeldet wird. Was einer Schufa natürlich gemeldet wird, ist, wenn ein Konto gekündigt wird. Da muss man aber natürlich jetzt, das ist tatsächlich jetzt auch eine neue Situation oder auch für die Schufa. Ich habe gerade konkret in einem speziellen Fall angefragt bei der DKB, die sagt eben auch, die Kreditkarte wird jetzt kostenpflichtig und wenn du die nicht haben willst, dann kündigen wir die. Da habe ich tatsächlich konkret nachgefragt, ob diese Kreditkartenkündigung mit einer Schufa-Meldung einhergeht. Und hier wurde gesagt, nein, es wird eben keine Schufa-Meldung gemacht, weil die nur dann gemacht wird, wenn eine Kreditkarte aus Bonitätsgründen gekündigt wird. In diesem Fall wird die Kreditkarte bei der Schufa einfach gelöscht. Das ist aus meiner Sicht auch der richtige Weg, denn hier ist ja keine Kontokündigung wegen eines rechtswidrigen Verhaltens, sondern man ist eben einfach mit der Geschäftsbeziehung nicht einverstanden und aus diesem Grund wird sie aufgelöst. Das sollte aus meiner Sicht keinen Schufa-Eintrag nach sich ziehen.
Andere Banken gehen ähnlich vor, schreibt Herr Senser. Da wird mir nur noch eine Visa-Debitkarte angeboten und keine Girokarte mehr. Ist das für mich ein Nachteil, möchte Herr Senser wissen.
Das hängt gerade zusammen mit dem Umstellung der Zahlungssysteme. Das wird sehr viele Kunden auch betreffen. Die Girocard wird so ein bisschen auslaufen. Visa hat sich da eingemischt mit der Debitkarte. Da sind wir tatsächlich in einer großen Umstellung. Grundsätzlich ist es eigentlich kein Nachteil, es sei denn, er trifft auf einen kleineren Laden, der eben sagt, er akzeptiert keine Visa-Card, egal ob es eine Debit- oder eine Kreditkarte ist. Da ist es aber tatsächlich so, dass wir das den Markt da gerade sehr genau beobachten und auch gucken, welche Konsequenzen das hat. Eigentlich ist es kein Problem für den Kunden, solange alle Läden diese Debitkarte auch akzeptieren.
Das heißt, man braucht eigentlich gar keine Girocard mehr.
Ja, also da bereiten wir tatsächlich auch eine Veröffentlichung vor, weil die Zahlungssysteme sich in Deutschland und in Europa gerade sehr massiv verändern. Da kann ich nur darauf hinweisen, die Veröffentlichung von uns genau zu verfolgen.
Und das hängt
also,
natürlich...
Also da sage ich aber mal... Ja. Das sage ich aber mal aus meinem Verbraucheralltag und nicht als Finanzjournalist, dass es ohne Girocard schon recht schwierig ist. Also selbst hier in Frankfurt in der Stadt haben sie immer noch Verkaufsstellen, Bäcker, Ämter, Parkuhren, in denen sie wirklich nur mit der Girocard und nicht mit der Visa Debit oder Kreditkarte zahlen können. Also selbst ich habe zugegeben immer eine dabei und es gab kürzlich eine Bank, die Check24 Bank C24, die hat es nur mit einer Debitkarte versucht, hat aber nach einem Jahr gesagt, okay, also wir bieten jetzt unseren Kunden doch die Girokarte an und das wird ja vermutlich damit zusammenhängen, dass sie da einen klaren Kundenwunsch identifiziert haben, dass es ganz ohne möglicherweise noch nicht geht, auch wenn sich das in der Zukunft möglicherweise ändert. Also das würde ich mir genau überlegen, ob ich wirklich komplett umstelle und keine Girokarte mehr hätte.
Das müssen wir also weiter beobachten. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Der Marktplatz war das zum Thema Bankgebühren. Vielen Dank für Ihre Erfahrungsberichte mit Ihren Banken und Ihre Fragen. Und Dankeschön geht auch an Thomas Meinert, der sie gesammelt hat. Und natürlich auch an Regie und Technik und meine Expertinnen, meine Experten, die heute alle zugeschaltet waren. An den Verbraucherschützer Nils Nauhauser vielen Dank, an den Finanzjournalisten Christian Kirchner von finanzszene.de und an Stefanie Palasch von Finanztest. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio war Eva Bahner.